Was ich auf jeden Fall lernen musste, ist planen, organisieren und auch diese lange Sicht nach vorne, dass man so ein Jahr oder sogar anderthalb Jahre vorausplanen und so, das kannte ich gar nicht. Für mich war es immer von einem Rennen zum nächsten. Aber da hilft halt dann auch einfach ein Team. Das, was man nicht hat, man halt im Team dann ergänzen mit den Stärken von anderen Leuten.
Hallo und herzlich willkommen beim Gründerszene-Podcast So geht Startup. Mein heutiger Gast, Nico Rosberg. Ex-Formel-1-Fahrer, Weltmeister und seit einiger Zeit auch Startup-Investor. Seit ein paar Monaten ist er auch Juror bei der TV-Show Die Höhle der Löwen. Da ist ja gerade die aktuelle Staffel losgegangen. Was will er beim zweiten Mal DHDL anders machen als in seiner Debütstaffel vom letzten Jahr? Welche Fähigkeiten des Rennfahrers Nico Rosberg haben dem Investor Nico Rosberg eigentlich geholfen? Und was musste er komplett neu lernen in dieser zweiten Karriere? Das alles besprechen wir in dieser Folge. Ich bin Sarah Heuberger, Redakteurin bei Gründerszene. Viel Spaß beim Zuhören. Nico, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch. Hallo an alle Zuhörer. Schön, bei der Gründerszene hier dabei zu sein.
Gerade ist ja die neue Staffel von Die Höhle der Löwen angelaufen, in der du wieder als Juror dabei bist. Ich habe mich gefragt, kannst du dich dann eigentlich gut im Fernsehen anschauen oder fällt es dir schwer, dich da so zu sehen?
Das ist ein großes Problem, weil ich muss mir das natürlich anschauen, damit ich lerne. Aber ich mache das total ungern, weil ich mich selber nicht zuschaue da im Fernsehen. Ich mag das überhaupt nicht. Aber da muss ich halt durch, weil das ist schon ganz wichtig, damit ich mich steigern kann.
Also du gehst es dann schon so richtig analytisch an, dass du dir das dann anschaust und dir Notizen machst und sagst, okay, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht, das will ich das nächste Mal besser machen?
Auf jeden Fall. Das ist ja noch von meiner Sportzeit. Also wenn es darum geht, vorzubereiten und so für große Projekte und so, da gehe ich dann sehr tief ins Detail rein und bin da sehr, sehr, sehr akribisch. Und die Höhle der Löwen, nicht nur möchte ich gute Deals da machen, sondern ich möchte auch, dass die da erfolgreich in der Show sein halt insgesamt. Und daher muss ich dann schon gucken, wie ich mich da auch showmäßig halt steigern kann noch.
Und hast du da mal ein Beispiel, was dir dann so auffällt, wenn du das anguckst, was dir vielleicht bei der Aufzeichnung selber gar nicht so aufgefallen ist?
Ja, die große Herausforderung ist ja, dass es immer so zusammengeschnitten wird und wir labern dann manchmal halt so viel und dann wird da nur ein kleiner Bruchteil von genommen. Also es ist eigentlich viel wichtiger, weniger zu sagen und dann dafür aber ganz konsequent nur das, was richtig sitzt, rauszuhauen, weil das reicht dann eigentlich schon. Und das sind so Sachen, die man dann erst so lernen muss.
Du bist jetzt seit letztem Jahr mit dabei, Frank Thelen ist ausgestiegen, du bist sein Nachfolger geworden. Erinnerst du dich eigentlich noch an den Moment, wo du das erste Mal gefragt wurdest, ob du da nicht mitmachen möchtest? Also Carsten Maschmeyer verbucht das ja als seinen eigenen Erfolg, dass er dich dafür gewinnen konnte für die Show. Stimmt das eigentlich?
Ja, das stimmt schon, dass der Carsten das als erstes, glaube ich, erwähnt hat damals zur Astrid von Sony. Und die hat mich dann kontaktiert, ob ich Interesse hätte. Und das ist eine Show, die ich selber halt gucke schon seit so vielen Jahren. Und es war eigentlich schon immer so mein Traum, ob ich es nicht doch einmal vielleicht auch selber da reinschaffen könnte. Zwar ja, ein bisschen unrealistisch irgendwie anfangen, weil es so weit entfernt war, aber dann, als die Astrid anrief, kam so das eine zum anderen und da habe ich gesagt, komm, ich mach das jetzt, das wäre doch cool. Natürlich eine große Herausforderung, mich dann mit den besten Investoren Deutschlands zu messen in der Couch, in einer Situation, die seinesgleichen sucht, weil normalerweise, wenn ich jetzt Startups auf den Tisch kriege, also ein Deck, dann habe ich Tage oder meistens Wochen Zeit zusammen mit dem ganzen Team und ein ganzes Netzwerk kann ich da nutzen, um das zu analysieren. Und jetzt in der Höhle der Löwen, das ist wirklich so echt, dass man null Plan hat, wer da jetzt reinkommt. Nichts, also man weiß gar nichts. Und man muss jetzt einfach in dieser halben Stunde oder ein bisschen mehr mit dem Gründer da ein Bauchgefühl entwickeln, okay, ist das jetzt absolut mega oder ist das ein kompletter Schaumschläger, der hier völligen Quatsch erzählt? Das weiß man nicht, das kann man nicht unterscheiden manchmal. Und das ist dann richtig intensiv und also ist wirklich eine unglaubliche Herausforderung.
Du hast es jetzt gerade schon gesagt, es ist ja im echten Leben laufen Deals ja normalerweise anders ab und man hat vielleicht auch viel mehr Zeit und kann sich natürlich viel mehr Hintergrundinfos drauf schaffen, bevor man eigentlich investiert. Und wenn man so mit manchen Leuten aus der Startup-Szene redet, dann sagen da auch manchmal böse Zungen, dass bei DHDL gar keine richtigen Startups sind, sozusagen. Hattest du auch mal Angst, dass du dann vielleicht, wenn du bei DHDL mitmachst, dass du dann da so abgestempelt wirst als DHDL-Investor?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich meine, die Erfolge sprechen ja für sich. Da sind ja unglaubliche Startups schon rausgekommen. Ihr kennt die meisten Beispiele davon, Ankerkraut oder welche das auch sind. Da sind ja mehrere. Also da kommt auf jeden Fall sehr viel Qualität auch rein und immer mehr. Das ist auch das Schöne, wenn ich jetzt gerade so mit den Urgesteinen rede, wie Ralf Dümmel oder Carsten Maschmeyer, die sagen auch, dass sie so eine Freude dran haben, weil immer mehr Qualität kommt, weil die Leute auch immer mehr sehen, was für eine Power dieser Auftritt für die hat und was für eine Power auch die Investoren dann bringen können für deren Unternehmen. Und das finde ich ja halt klasse. Und gerade jetzt, ich meine, ich bin ja fokussiert auf die Nachhaltigkeit, deswegen bin ich in die Show reingekommen. Das war auch eine Bedingung von mir, dass ich gesagt habe, hey, bitte, in dem Auswahlprozess ist mir sehr, sehr wichtig, dass ihr viele Startups bringt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, weil das ist mein Thema, dafür setze ich mich ein. Und das haben die auch ganz toll geschafft. Und mittlerweile natürlich ist es ja auch immer größer geworden. Und somit haben wir jeden Tag da mehrere Startups, die sich damit auseinandersetzen gerade und fokussieren gerade auf das Thema. Und das ist halt klasse.
Bevor wir uns der neuen Staffel widmen, vielleicht können wir nochmal einen kurzen Rückblick auf deine erste Staffel werfen, die letzte Staffel. Da hast du ja dann insgesamt 3 Startups Investments zugesagt. Am Ende ist aber nur eines davon zustande gekommen, nämlich HiConnect. Das hast du gemeinsam mit Carsten Maschmeyer gemacht. Wir berichten ja öfter über diese Deals und auch die geplatzten Deals. Und es ist ja schon oft so, dass sie dann auch nach der Show dann nicht zustande kommen. Warum glaubst du, ist das so?
Also erstmal muss ich mich da auch ein bisschen dran gewöhnen, weil man muss halt davon ausgehen, dass wenn man einen Handschlag macht in der Sendung, dass dann nachher ist das nur fair, dass man dann im Detail nochmal guckt und so, und oft kommen dann einfach Sachen ans Licht, wo man sagt, okay, das macht dann einfach keinen Sinn. Oder das hättet ihr sagen müssen in der Sendung, das habt ihr nicht gesagt und wir haben auch die richtigen Fragen nicht gestellt. Und da war ich halt ein bisschen zu vorsichtig, glaube ich, weil ich kenne das so, Handschlag ist Deal und das war's. Aber in der Sendung, glaube ich, ist das völlig akzeptabel, dass man da, wenn man ein Gefühl hat, dann macht man halt den Handschlag und nachher muss man halt noch gucken, passt das wirklich zusammen oder nicht. Und bei 2 hat das dann einfach nicht zusammengepasst aus verschiedenen Gründen. Aber gerade bei HiConnect zusammen mit Carsten Maschmeyer, das ist halt so ein Beispiel, was für eine Qualität da reinkommt in die Höhle der Löwen. Den Erfindergeist und die Technologie. Bei HiConnect geht es um eine Verbindungstechnologie zwischen Kunststoff und Metall, was momentan noch mit Kleber gemacht wird. Aber das ist so eine gewebte Verbindungstechnologie, super intelligent, super clevere Lösung. Und es ist jetzt ganz spannend, das in den Markt reinzubringen. Super spannend und die ganzen Patente und so, da sind wir jetzt voll dabei gerade.
Also das Investment war ja erfolgreich, aber jetzt nochmal kurz zu den anderen beiden. Da ist es dann, wie du sagst, manchmal so, dass man dann vielleicht Infos einfach noch nicht hat, wenn man dann im Pitch drin sitzt. Geht ja auch nicht so lang. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr da immer habt. Man muss dann nach einer halben Stunde entscheiden, ob man das macht oder nicht. Und eigentlich fehlen einem total viele Infos und dann ist das diesen fehlenden Infos geschuldet, würdest du sagen, dass es dann oft scheitert?
Ja, natürlich, geht ja nicht anders. In der halben Stunde kann man ja nicht alles wissen, wofür man normalerweise Wochen für sich Zeit nimmt. Ja. Und da kriegt man natürlich nur einen Bruchteil von den wichtigsten Informationen. Und wenn sich das dann alles gut anfühlt, dann macht man einen Deal halt. Aber das ist halt auch meistens viel Geld. Ne? Also da kann man jetzt nicht einfach sagen, ja, Augen zu, da gehen wir jetzt durch. Das muss schon alles dann richtig diskutiert werden, nachher Due Diligence, klar, weil das sind ja jedes Mal mehrere hunderttausend. Also das sind schon große Summen dann für so Early-Stage-Startups.
Alle Löwen investieren ja ihr eigenes Geld, ne? Das ist ja auch manchen, glaube ich, auch gar nicht so bewusst.
Das ist richtig intensiv, wie ich sage.
Und jetzt mit Blick auf die zweite Staffel, gibt es irgendwas, was du jetzt anders machen willst? Fährst du eine andere Strategie? Du hast vorhin gesagt, dass du dich immer so selber analysierst, hast du aus der ersten Staffel irgendwas gelernt, was du dir für die zweite Staffel mitnehmen möchtest?
Also ja, natürlich ohne Ende. Habe ohne Ende gelernt, gerade so auch im Duell mit den anderen Investoren, wie man da agiert in dieser Kürze der Zeit. Das ist ja ganz was anderes, ganz was Neues. Da fühle ich mich ja fast wie auf der Rennstrecke wieder, weil man hat ganz wenig Zeit, da zu entscheiden, wie man jetzt den nächsten Schritt macht und so. Und das ist ja richtig ein Battle teilweise, die Gründer dazu zu überzeugen. Also da nehme ich auf jeden Fall viele Sachen mit. Und da nehme ich halt mit auch, konsequenter zu sein und kürzer, weil man kann das alles gar nicht mehr schneiden, sonst, weil das ist ja letztendlich auch eine Fernsehshow, und da nehme ich mit, einfach viel kürzer, konsequenter zu sein, weil wir labern teilweise alle viel zu viel.
Aber so an den Themen, ich meine, Fokus Nachhaltigkeit, Mobility ist natürlich auch so dein Fokus, daran wird sich jetzt nichts ändern, oder willst du dir noch andere Bereiche mehr angucken?
Nein, also natürlich ist die Mobilität mein Zuhause. Das ist jetzt auch am erfolgreichsten gewesen für mich als Startup-Investor. Gerade wenn man jetzt auch zuletzt guckt, ich meine jetzt ein paar Beispiele, die man ja so sowieso kennt. Ich gehe jetzt nicht alle Firmen durch, weil ich möchte jetzt nicht alles offenlegen, logischerweise. Aber die man kennt, sind halt so die Beispiele wie Tier jetzt oder Lilium und Volocopter. Und das sind alles Firmen, da bin ich ja mega, mega stolz drauf, auf diesen Weg, und die jetzt auch wirklich also von einem Erfolg zum nächsten gegangen sind und natürlich noch große Herausforderungen haben, das ist ja klar, aber Riesenpotenzial haben und mittlerweile auch Riesenbewertungen.
Jetzt hast du gerade schon deine Formel-1-Karriere angesprochen. Du hast sie ja auf dem Höhepunkt eigentlich deiner Karriere 2016 beendet und hast dich dann entschieden, Startup-Unternehmer und Investor zu werden. Kannst du dann rückblickend noch sagen, was da so der Initialmoment war dafür? Gibt es vielleicht überhaupt so einen Initialmoment?
Also nach meinem Karriereende hatte ich jetzt gar keine Ahnung, was ich mache. Aber ich habe 10 Jahre Psychologie gelernt mit einem Lehrer. Und da wurde mir halt auch immer klarer, wie wichtig das ist, dass man einen großen Bestandteil des Lebens auch mit einer Hingabe für andere lebt. Und da bin ich mir halt sehr sicher gewesen, dass ich mein Unternehmertum auch darauf ausrichten möchte, dass das, was ich mache, dann vielen Menschen zugutekommt und da wir dann einen großen positiven Beitrag leisten. Das war mir ganz wichtig. Und dann bin ich rausgegangen und habe halt entdeckt, auch dank Daimler, was in der Mobilitätsszene für Möglichkeiten sind. Ja, die Mobilitätsbranche ist so um 1/5 der Emissionen momentan kommen aus dem ganzen Mobilitätssektor. Und deswegen, da haben wir eine Riesenchance, das Ganze zum Besseren zu verändern. Und dann habe ich gesehen, okay, Elektroautos, Wasserstoff, Energiewende, was da alles kommt und möglich ist. Und so kam das von einem zum anderen. Und ich fand schon immer Startups einfach genial, weil der gleiche Kampfgeist auch in der Startup-Mentalität da ist, wie im Sport.
Das hast du jetzt gerade schon erwähnt, oder es ist auch eine beliebte Frage, die dir häufig gestellt wird, was eigentlich der Leistungssport mit dem Unternehmertum zu tun hat. Das hast du jetzt auch schon so halb beantwortet. Ich würde jetzt gerne mal andersrum fragen, welche Sachen musstest du denn neu lernen, wo es vielleicht große Unterschiede auch gab zwischen der Formel 1 und jetzt Startup-Investments?
Ja, zuerst würde ich aber nochmal gerne in die Sachen gehen, die ich rübernehmen konnte aus dem Sport. Und das ist auch erstmal diese konsequente Entscheidung treffen. Da ist ja in der Businesswelt teilweise so langsam, da wird ja so viel diskutiert und so. Und im Sport kannst du das nicht erlauben, weil dann ist alles zu spät und vorbei. Also da muss man viel schneller einfach Entscheidungen treffen und dann weiter geht's. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme. Und auch wenn wir eine Diskussionsrunde so machen, dann Attacklist machen, ja, und nicht labern und dann geht das alles den Bach wieder runter, sondern aus jedem Meeting so eine richtige Top 3 Attackliste, was muss jetzt attackiert werden, bis wann und zack und dann wird es gemacht. Und das nehme ich auf jeden Fall mit aus dem Sport. Und auch, wie man mit Versagen umgeht. Das ist auch etwas, wo ich im Sport gelernt habe, weil Versagen ist natürlich immer extrem hart und aber oft ist Versagen fast sogar ein Segen, weil da lernt man am meisten. Das ist eine Möglichkeit, sich zu steigern. Und wenn man sich dessen bewusst wird, es ist immer hart und tut immer weh, aber wenn man das akzeptiert und man sagt, hey, ich weiß, dass das jetzt auch eine Chance ist, dann macht man sich das ein bisschen einfacher und man kann eine riesen Motivation rausschöpfen aus diesem Moment. Wenn man sich dessen bewusst ist, okay, es ist auch eine Chance, so schwierig, wie es auch scheint. Und ja. Dann kann man eine unglaubliche Emotion rausschöpfen. Und das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall vom Sport mitbringe.
Also einmal scheitern können und auch dieses schnell Entscheidungen treffen, bevor die Chance vorbei ist wieder. Das sind so zwei Sachen, die du schon mitnehmen konntest. Aber jetzt nochmal andersrum gefragt, gibt es denn vielleicht auch irgendwas, was du jetzt neu lernen musst? Also du hast jetzt gerade angesprochen, in der Businesswelt ist alles 1000-mal langsamer als jetzt im Rennsport. Ist das vielleicht so ein Thema Geduld oder so? Vielleicht irgendwas, was du jetzt neu lernen musstest?
Ja, was ich auf jeden Fall lernen musste, ist dieses ganze Planen, Organisieren und das ist immer noch keine Stärke von mir, weil auch diese lange Sicht nach vorne, dass man so ein Jahr plant oder sogar 1,5 Jahre vorausplant und so, das kannte ich gar nicht. Für mich war es immer von einem Rennen zum nächsten quasi und das musste ich auf jeden Fall dann jetzt wiederum in der Businesswelt lernen, dass man viel länger strategisch sich auch hinsetzt und plant, aber da hilft halt dann auch einfach ein Team. Man muss sich ja immer das, was man nicht hat, mal halt im Team dann ergänzen mit den Stärken von anderen Leuten. Das gehört halt auch enorm dazu, dass das Gründerteam gerade sich so ausgleicht und alle Stärken abdeckt. Das habe ich halt auch versucht jetzt mit meinem Team gerade, hilft mir halt.
Ich würde nochmal ganz kurz zurück gerne zu dieser Entscheidung, wo du dann deine Karriere beendet hast und deine zweite Karriere eigentlich gestartet hast. Hattest du eigentlich mal Sorge, dass du mit dieser zweiten Karriere weniger Erfolg haben könntest als mit der ersten, was ja eigentlich super wahrscheinlich ist angesichts der Tatsache, dass du so erfolgreich warst mit der ersten. Also daran anzuknüpfen ist ja schon mal total schwer. Hattest du diese Sorge und wie bist du damit umgegangen?
Wenn ich jetzt über Sorgen rede, ist es halt manchmal, gerade jetzt in der Corona-Zeit und so, ja, ist es manchmal schwierig für andere Leute da, mir das abzukaufen oder so. Aber auch ich habe Sorgen und natürlich immer relativ, aber subjektiv ist es halt so. Und klar, ich kam da von einem großen Erfolg von der Formel 1 und die Herausforderung ist, dass ich würde halt gerne als Superstar-Investor direkt weitermachen, aber so funktioniert das leider nicht. Da braucht man, das ist nämlich ein extrem schwieriger Bereich auch, und da braucht man natürlich Zeit. Und das zu akzeptieren, dass ich erstmal auch viel weiter unten anfange und mich erstmal mal hocharbeiten muss in dem ganzen Thema und Erfahrung sammeln muss, war auch nicht so einfach. Und natürlich sind dann auch Ängste, dass ich da versage in dem neuen Weg. Aber zum Glück ist es echt jetzt sehr, sehr gut gelaufen in den vergangenen Jahren, und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf.
Ein Hinweis in eigener Sache. Wir möchten euch an dieser Stelle unser Gründerszene Plus Angebot ans Herz legen, falls ihr nicht eh schon ein Abo habt. Bei GS Plus findet ihr spannende Pitch Decks, ihr erfahrt alles über ESOPs und Mitarbeiterbeteiligung, und wir verraten, was Gründerinnen und Gründer eigentlich so verdienen. Schaut mal vorbei, der Probemonat ist natürlich kostenlos. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes oder einfach auf gründerszene.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Wie hast du denn deinen Einstieg in die Szene geschafft? Weil du bist ja total vernetzt in deiner vorherigen Karriere, kanntest alle Leute, und auf einmal, wie du sagst, muss man wieder weiter unten anfangen und erstmal einen Einstieg finden. Wie bist du da konkret vorgegangen? Also hattest du Mentoren oder was waren das für Netzwerke so?
Ja, das ist eine der größten Lehren, und eines, was ich gut gemacht habe, ist nach meiner Karriere einfach mit so vielen Menschen wie möglich austauschen, diskutieren, inspirieren lassen. Ich habe da wirklich den Zugang gesucht. Und so weit oben wie möglich auch. Und das war eine Riesenhilfe. Und so bin ich dann auch reingerutscht, auf einmal von einem zum anderen. Und dann, hey, da ist ein geiles Startup. Und das ist echt eine schöne Geschichte. Und das heißt ChargePoint. Und das war Elektro-Ladestation in Amerika. Die hatten damals schon ein paar 10.000. Und da ist halt Daimler reingegangen als Investor.
Und dein ehemaliger Arbeitgeber, ja.
Ja, genau. Und somit kam dann der Kontakt. Und dann habe ich den direkten Kontakt gesucht zu ChargePoint. Und letztendlich bin ich dann auch Investor geworden, und das war mein erstes Invest damals, vor 4-5 Jahren jetzt. Und heute ist es ja gerade über den SPAC jetzt an der Börse. Spannende Sache, echt. Also unglaublich und eine tolle Reise gewesen mit denen.
Aber wie kann man sich das dann konkret vorstellen, wenn du so auf der Suche warst nach Kontakten? Also schreibst du dann einfach, weiß ich nicht, Elon Musk eine E-Mail und fragst, können wir mal Kaffee trinken? Oder wie läuft das konkret ab?
Witzig, dass du das sagst. Elon Musk, ja, schreibe ich auf Twitter. Hey, wie siehst du das und das?
Und dann antwortet
er. Mir ist es dann wurscht. Also da bin ich halt mutig auch, weil mir ist es egal. Ich mache das einfach. Und da muss man halt, das ist auch eine wichtige Lehre, dass man den Mut nimmt und gerade in diese ungemütlichen Situationen sich dann auch traut, da reinzugehen, wenn man da halt hingehen möchte, auch wenn es ungemütlich ist. Und Elon Musk zu schreiben, das ist natürlich total ungemütlich, weil wer weiß, ob der mir antwortet oder ob er sogar denkt, hey, was will der Typ? Ja, und er hat dann mal geantwortet. Ich hatte den auch kennengelernt, weil der war bei meinem ersten Monaco-Sieg, war der Ehrengast von der Prinzess Charlene. Und somit hat er mir dann geantwortet, und da, ja, habe ich ein bisschen Kontakt gehabt und so. Aber das ist halt auch etwas, ja, was ich echt gelernt habe, einfach da voll reinzugehen und die Kontakte suchen, egal wer es ist.
Und dann habt ihr euch mal getroffen dann auch, oder? Ist daraus
nee, getroffen leider noch nicht. Nee, ja. Ich habe ihn sogar eingeladen zu meinem Green Tech Festival in Berlin, was ich ja auch gegründet habe, zusammen mit zwei Co-Gründern jetzt vor ein paar Jahren. Und da hat er auch riesen Interesse gezeigt, weil natürlich Berlin auch ein strategischer Standort jetzt für ihn ist. Mhm. Aber es hat halt zeitlich nicht gepasst. Aber wer weiß, ob es jetzt in den nächsten Jahren dann klappen wird.
Ja, aber ich meine jetzt mal so für die Normalbürgerin oder den Normalbürger wäre es wahrscheinlich auch eher schwierig, jetzt Elon Musk auf Twitter zu schreiben, und dann antwortet er, also will nicht ausschließen, dass es passiert, aber da hat dir ja wahrscheinlich schon auch total geholfen, dass du eben auch schon vorher eine erfolgreiche Karriere zwar in einem anderen Bereich hattest, aber da auch drauf zurückgreifen konntest, oder?
Ja, klar, hat meine Vergangenheit mir geholfen. Das ist halt auch das Schöne daran, dass ich meinen Weltmeistertitel jetzt als Vehikel nutze in meinem Unternehmertum, um hier den positiven Beitrag halt noch größer umzusetzen. Mhm. Und das ist halt, das versuche ich so gut wie möglich zu machen. Und das finde ich auch klasse, wie dann mein Werdegang als Formel-1-Fahrer mir jetzt hilft in diesem zweiten Leben. Das ist so cool. Auch reichweitentechnisch, ja, dass ich meine ganzen Fans von damals jetzt mitnehmen kann auf die Reise. Das hilft alles enorm. Und dann möchte ich aber nochmal sagen, klar hat mir das geholfen, dass ich jetzt hier erfolgreicher Formel-1-Fahrer war oder so. Aber ich sehe es ja an mir. Mich versuchen ja auch viele Leute zu erreichen. Und ich antworte, wenn ich sehe, dass einer leidenschaftlich, authentisch, hartnäckig ist, immer wieder und versucht, seinen Traum zu gehen hier, dann antworte ich. Also das heißt, man muss nicht der Mega-Superstar sein, damit ich antworte. man muss irgendwie hartnäckig den Weg finden, wo ich sage, okay, komm, ich schätze das. Ich schätze das sehr. Auch ich habe irgendwann mal angefangen früher und auch ich hatte Leute, die mir geholfen haben und ich möchte auch zurückgeben. Also wenn man es hartnäckig ist, dann kann man schon Antworten kriegen.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal Nico auf Twitter anschreiben und vielleicht antwortet er. Nochmal kurz zum Thema Mentoren. Hast du da vielleicht nochmal ein paar konkrete Beispiele, jetzt mal abgesehen vielleicht von Elon Musk, die jetzt für dich wichtige Schlüsselfiguren waren, um so in die Startup-Szene reinzukommen?
Ja, total. Also Mentoren ist das A und O. Das nehme ich auch mit aus meinem Sport und das habe ich auch jetzt gesucht in der nächsten Etappe. Aber was würde ich jetzt als Mentoren? Ich meine, das sind jetzt halt teilweise jetzt keine Berühmtheiten und vielleicht erwähne ich sogar lieber nicht jetzt Namen, aber komm, ich würde jetzt sogar Atomico jetzt nehmen. Ja, nicht direkt Niklas Zennström, aber gerade jetzt sein Kollege, mit dem habe ich jetzt auch ein paar Co-Invests gemacht. Und so baut sich das dann auf. Ja, das ist jetzt nicht groß Mentoren, aber die unterstützen mich dann auch und nehmen mich so ein bisschen mit auf die Reise. Und da habe ich auch viel gelernt jetzt in der Vergangenheit, klar.
Also mit dem englischen Fonds Atomico hast du ja auch schon Co-Investments öfter gemacht in der Vergangenheit, ne?
Genau, ja, absolut, ja.
Und das läuft dann so ab, dass die dann Deal auf dem Tisch haben und dir dann Bescheid sagen und dann überlegst du dir, ob du auch mit einsteigst oder bist du richtig auch Limited Partner, also Geldgeber für Atomico oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, das funktioniert so, dass wir den Dealflow halt teilen und dann manchmal rufe ich an und frage, hey, macht ihr nicht hier mit oder die rufen mich an und fragen, ob ich mitmache. Und das ist halt echt eine tolle Partnerschaft, sowas dann. Oder so ein toller Austausch. Partnerschaft ist das falsche Wort, aber ein toller Austausch, sowas.
Und ist es auch so eine Möglichkeit für dich, auch an die großen Deals ranzukommen? Weil es ist natürlich auch so, dass gerade bei den Superfirmen ist es ja auch, sind die schwer umkämpft, da auf die Gesellschafterliste zu kommen und da auch mit investieren zu können. Und da ist es wahrscheinlich auch als Privatperson oder auch als Nico Rosberg schwieriger, da dran zu kommen, als jetzt so etablierte Fonds, die vielleicht eh diese Deals auf dem Tisch haben.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig, dass die auf jeden Fall den besseren Access haben insgesamt gesehen und somit ist es halt auch sehr, sehr wichtig, gerade solche großen Player da im Netzwerk zu haben, das ist klar, ja.
Aber investierst du dann auch immer auch als Privatperson, weil ich habe extra nochmal nachgeguckt, bevor wir jetzt uns hier gesprochen haben, bei ein paar von deinen Investments tauchst du auch gar nicht als einzelner Investor mit auf, sondern machst es dann über die Fonds oder zum Beispiel jetzt bei Volocopter, meine ich, war das so?
Ja, das kommt ganz drauf an, manchmal bin ich dann direkt oder manchmal über eine Firma. Oder sogar manchmal über ein SPV mit anderen. Das kommt ganz drauf an.
Vorhin hast du noch erzählt, dass du schon dir ein Team aufgebaut hast für auch Sachen, die du vielleicht nicht so gut kannst, wie zum Beispiel Orga-Sachen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr so zusammenarbeitet? Also wie läuft das so ab? Worum kümmert ihr euch? Wofür seid ihr die richtigen Ansprechpartner für deine Startups?
Also wir haben mittlerweile echt 360 Grad alles abgedeckt. Und von der ganzen Due Diligence und Finance Department bis hin zum Marketing, bis hin zu Social Media, PR. Wir haben jetzt alles in-house, womit wir dann auch immer die Startups unterstützen können. Und wir waren alle in Monaco, wir waren mittlerweile ein Team dann von 20 Mann. Aber jetzt durch Corona habe ich gelernt, dass wir auch nach Corona das alles über Homeoffice machen werden. Es ist viel schöner für alle Teammitglieder gewesen, dass sie jetzt von zu Hause arbeiten können. Es gibt ihnen ein viel größeres Wohl im Leben und es ist auch viel nachhaltiger, ist logischerweise. Deswegen werden wir das auch beibehalten, weil alles, was wir machen, richtet sich auf die Nachhaltigkeit und da ist halt auch das Wellbeing ist halt auch ein wichtiges Thema, gerade bei den Mitarbeitern und dafür möchte ich auch, dass wir alle stehen.
Das heißt, vorher hattest du ein Office in Monaco, wo auch alle präsent waren und das soll jetzt aber, so wie eigentlich auch viele Startups oder viele Firmen jetzt dann ganz remote gehen oder remote first gehen, auch nach der Krise dann.
Genau, ja, remote, ja. Und natürlich gibt es ein paar Nachteile, also gerade dieser menschliche Kontakt, der ist halt schon wichtig und da müssen wir jetzt noch schauen, was da die Lösung ist nach Corona, wie man das kompensiert, aber ansonsten ist echt wenig Nachteil, ne? Und eigentlich nur Vorteile über dieses Remote Home Office, das funktioniert echt super.
Ich habe es jetzt vorhin schon mal kurz angesprochen, aber es ist ja wirklich so, dass gerade sich wirklich so um die guten Deals gestritten wird. Es gibt sehr, sehr viel Geld im Markt und die großen Firmen können sich so ein bisschen aussuchen, wen sie sich in die Gesellschafterliste holen wollen. Was würdest du denn sagen, was ist so dein USP als Investor? Also was bringst du mit, außer natürlich Geld, was ja alle mitbringen?
Was ich mitbringe, ist erstmal Netzwerk, klar, hauptsächlich in die Mobilitätsbranche. Und ein bisschen anderes Netzwerk, wie vielleicht die meisten anderen Investoren gerade in der Startup-Szene, weil ich andere Kontakte habe, halt zu den OEMs als Beispiel oder zu den Tier-One-Suppliers und so weiter. Und das ist halt schon manchmal auch sehr, 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 sehr wertvoll dann und auch entscheidend für Startups, diesen Access zu kriegen. Also das bringe ich natürlich mit. Und dann klar, auch auf der Marketingseite können wir natürlich dann interessante Winkel abdecken, die vielleicht andere Startups es nicht so hinbekommen. Wenn ich jetzt mich auch involviere selber dann mit meiner eigenen Marke, also das sind da zwei der wichtigsten Komponenten und dann natürlich die ganzen Kompetenzen, die wir halt in-house haben. Also wir haben einer der besten Kommunikationstalente im Team oder Brand, Branding, Social Media, allem drum und dran.
Ich habe jetzt auch vorher nochmal deine Investments angeguckt. Das sind ja wirklich auch sehr hochkarätige Namen. Du hattest es vorhin schon gesagt, bei Tier bist du investiert, bei Planetly, bei Lilium. Ich habe mich noch gefragt, warum ist es eigentlich so, dass du zum Beispiel bei Tier und auch bei Planetly, meine ich, jeweils nur mit unter 1% investiert bist?
Weil ich natürlich sehr Early Stage auch reingehe. Und wir wissen ja aus der Startup-Welt, 5 von 10 werden insolvent gehen und 3 von 10 werden dann so lala und meistens nur einer wird dann wirklich erfolgreich sein. Mhm. Also es ist halt hohes Risiko, gerade wenn man Early Stage reingeht. Und ich bin ein relativ konservativer Mensch und deswegen ist mir wichtig, sehr groß zu streuen. Deswegen haben wir auch mittlerweile mehr wie 20 Firmen im Portfolio jetzt und deswegen nie so die großen Anteile jetzt an den Firmen.
Das ist so deine Strategie, sagst du. Aber was sagst du denn zu Kritikern, die sowas mehr so als Poster-Investments bezeichnen, also so als Aushänge-Investments und nicht so wirklich richtige Beteiligung?
Ja, denen würde ich jetzt die Chargepoint-Zahlen auf den Tisch legen und dann würden sie nichts mehr sagen.
ChargePoint, gutes Stichwort. Da bist du schon lange investiert, hast du gesagt. Und da wurde ja tatsächlich jetzt vor kurzem erst bekannt gegeben, dass die durch einen sogenannten SPAC übernommen wurden. Das sind so leere Firmenhüllen, die schon an die Börse gehen, um dann erfolgreiche Unternehmen aufzukaufen und die direkt an die Börse zu bringen. Kannst du mal ein bisschen erzählen? Hast du das irgendwie begleitet? Was ist deine Meinung zu SPAC?
Ja, meine Meinung. Da ist halt der Mega-Hype. Und wo so viel Hype ist, muss man natürlich auch aufpassen. Es ist, das ganze Konzept ist schon ein bisschen, crazy, dass das so funktioniert und dass da so viele Leute bereit sind, so quasi blind da so rein zu investieren in diese Specs, auf den Versprechen, die die Leute dann da geben. Aber klar, ich meine, meistens sind halt da jetzt extrem renommierte und vertrauenswürdige Leute dann dahinter, hinter diesen Specs und da ist natürlich schon ein sehr konkreter Plan vor der Entstehung des Specs. Also von daher, wenn man aufpasst, dann kann das schon ganz gut klappen, aber man muss halt sehr, sehr vorsichtig sein, das ist klar. Aber jetzt, gerade für ChargePoint, ist es natürlich eine mega Gelegenheit gewesen, diesen IPO zu beschleunigen und zu vereinfachen, das Ganze. Mega cool und der Erfolg jetzt auch. Ich meine, man ist reingegangen mit dem Plan, dass die Bewertung dann so bei 2,5 Milliarden ist und jetzt liegt es gerade bei 9 Milliarden. Ja, also das ist so crazy, was da in dem Immobilitätsbereich, was da für ein Hype auch ist jetzt. Aber sehr oft halt auch begründet, weil die Elektromobilität, die kommt jetzt viel schneller, jedes Jahr viel schneller, als man denkt. Und das wird sich nur noch weiter beschleunigen. Ja, das muss es ja auch. Wir müssen diese Wende noch schneller schaffen. Und deswegen ist es teilweise auch berechtigt, dass die ganzen Bewertungen relativ extrem hoch sind.
Das war natürlich für ChargePoint jetzt ein Riesenerfolg. Ist es jetzt auch für dich als Investor, bleibst du weiterhin investiert? Oder ist das jetzt auch so eine Möglichkeit, dann auszusteigen, wie man ja normalerweise, wenn das Startup dann an die Börse geht, dann casht man sozusagen aus?
Also ich glaube nach wie vor ans Unternehmen. Also momentan ändere ich meine Position da nicht. Aber das heißt nicht, dass wir das jetzt nicht nochmal analysieren werden in den nächsten Wochen und Monaten. Also da bin ich auch relativ flexibel. Also gerade in den USA, die haben jetzt da 115.000 Charging Stations weltweit, aber natürlich hauptsächlich in den USA. Und das Potenzial ist halt so groß, weil bis jetzt haben die, ich meine, 135 Millionen Revenues gehabt mit Verlusten, großen Verlusten noch. Und die Skalierung, also das Potenzial ist riesig. Und der Plan ist, 1 Milliarde Umsatz zu machen jetzt in 3 Jahren. Und das sehe ich für absolut realistisch.
Das heißt, deswegen hältst du natürlich auch weiter deine Anteile, weil du weiter da an der Erfolgswelle beteiligt sein willst auch.
Ja, so einfach ist es aber nicht, weil natürlich viel der Erfolgswelle ist jetzt schon reingepreist. Ne? Also das muss man schon ganz genau abwägen.
Aber deine Anteile hast du gehalten? Nur.
Ja.
Nochmal zum Verständnis. Okay, gut. Nico, eine Sache wollte ich dich noch fragen, die habe ich nämlich nachgelesen bei uns, auch bei Gründerszene, da hast du mal 2018 gesagt, dass du gerne auch eigentlich selber mal ein Startup gründen würdest und bisher hast du dich ja vor allem als Investor betätigt. Ist das nach wie vor eine Option für dich, auch irgendwann nochmal was Eigenes zu gründen? Ich meine, du hast jetzt das Green Tech Festival gestartet, das hast du ja auch schon vorhin erwähnt, aber nochmal so ein Unternehmen, vielleicht auch mit so einem anderen Geschäftsmodell, wäre das auch nochmal eine Option für dich?
Ja, also der Traum war, wie du sagst, so ein Mobilitätsunternehmen oder so. Aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem stolz, weil mittlerweile bin ich zweifacher Gründer. Und zwar von einem Festival, wie du ja gesagt hast, Green Tech Festival Berlin. Mittlerweile wirklich auch sehr etabliert und erfolgreich, gerade in Europa. Mit vollem Fokus auf die Nachhaltigkeit, klar. Und dann nicht nur das, sondern jetzt auch letztlich Gründer von einem E-Mobilitäts-Rennteam, Offroad-Rennteam, mit dem Fokus, gerade gegen den Klimawandel zu kämpfen und dafür auch Aufmerksamkeit zu generieren, weil wir zum Beispiel dann Rennen fahren rund um die Welt und wir fahren zum Beispiel in Grönland auf dem Gletscher und wollen auch Aufmerksamkeit generieren für das wegschmilzende Eis und all das angetrieben von Wasserstoff. Und das ist auch eine faszinierende neue Meisterschaft, wo ich ganz stolz bin, dass ich da ein Teil davon bin.
Und noch ein drittes weiteres Unternehmen ist aber jetzt erstmal nicht geplant.
Nee, das reicht erstmal. Da sind alle Hände voll gerade. Das ist schon sehr, sehr spannend. Aber ich meine, ein Rennteam zu gründen ist schwierig und ein Festival auch. Also bin ich jetzt sehr, sehr involviert, gerade mit meinem ganzen Team, dass wir da das weiter vorantreiben, dass es auch weiterhin alles erfolgreich ist.
Und nebenbei noch ein paar Startup-Investments handeln.
Und nebenbei das Portfolio von Startups noch handeln, ja, genau.
Okay. Super, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Zum Schluss würde ich dich gerne noch bitten, nenn mir doch spontan eine Sache, die dir gerade Freude bereitet und eine, die dir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet.
Also Bauchschmerzen ist die Trotzphase meiner jüngeren Tochter, die ist 3 und wir wissen nicht, was los ist. Die hört überhaupt nicht mehr auf einmal, obwohl sie vorher ganz lieb war. Also da ist irgendwas Wachstumsphase oder wir wissen es nicht, aber das ist ja, also Startups sind wirklich einfach im Vergleich zu Elternsein, ne? Im Vergleich zu Kinderverstehen und Elternsein, da ist Startups echt Piece of Cake. Also das bereitet mir Bauchschmerzen gerade. Und was mich glücklich macht, mein Green Tech Festival, weil wir da gerade auch jetzt Speaker dazu bekommen haben, die wir noch nicht bekannt gegeben haben, aber die echt mega cool sind und Firmen, die dann teilnehmen und Sponsoren und so. Und das läuft halt einfach ganz toll. Aber diese Erfolgsmomente sind halt, wenn so Big Player wie letztes Jahr Ursula von der Leyen oder Sundar Pichai, wenn die dann auf einmal eine E-Mail zurückschreiben und sagen, hey Nico, wir sind dabei, wir freuen uns. Das ist so ein, da jubel ich so richtig dann vorm Computer. Das sind so meine neuen Erfolgserlebnisse.
Also nächstes Green Tech Festival dann mit Elon Musk.
Nee, das sage ich nicht. Okay. Das sage ich nicht. Ja. Aber mit Sicherheit wird es wieder ganz spannend sein, ja, und tolles Line-Up werden.
Okay. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich. E-Scooter oder Lufttaxi?
Oh, das ist jetzt nicht fair. Ich sage Lufttaxi. Weil okay. Das einfach.
Du bist in beiden investiert, das, ne?
Ja, klar. Also ich sehe das jetzt nicht als Investor die Antwort, sondern ich sehe das als persönliche Erfahrung. Da ist halt einfach Lufttaxi mega. Da freue ich mich so drauf.
Bisschen abgefahrener noch, ja. Okay, Ralf Dümmel oder Georg Kofler?
Boah, und ich musste antworten. Ich sag mal, boah, was soll ich denn da jetzt schon wieder antworten? Ich sag mal Ralf Dümmel, weil das ist mega, wie der sein Geschäftsmodell so, also wie das so perfekt passt zu der Sendung, zu Die Höhle der Löwen. Unglaublich, wie viele Deals der da macht und was der da für einen Umsatz dann macht mit den ganzen Firmen, das ist schon stark.
Ralf Dümmel hat dich übrigens auch, der war auch bei uns im Podcast, da hat er dich empfohlen als nächsten Gast. Also so schließt sich dann der Kreis.
Ja, ist doch cool.
Genau. Letzte Frage, Monaco oder Deutschland?
Monaco, weil das mein Zuhause ist und wir uns da gerade mit der Familie sehr, sehr wohlfühlen.
Okay, super. Vielen Dank, Nico, dass du bei uns im Podcast warst und dir die Zeit genommen hast. Und danke für die spannenden Infos.
Danke auch. Und dann zu guter Letzt möchte ich euch allen noch Durchhaltevermögen wünschen. Und ich wünsche euch sehr, dass ihr das Licht am Ende des Tunnels seht und dass ihr da so schnell wie möglich in bessere Situationen wiederkommt für die, die jetzt gerade Schwierigkeiten haben in dieser Situation. Also wünsche ich euch wirklich alles, alles Gute.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei So geht Startup. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt uns sehr gerne weiter und abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcast und schaut mal auf dem Instagram-Account von Gründerszene vorbei. Und falls ihr immer noch nicht genug habt von Podcasts, dann hört gerne auch mal in unsere anderen Folgen rein oder auch bei unserem Schwester-Podcast von Business Insider Macht und Millionen. Ich bin Sarah Heuberger und vielen Dank fürs Zuhören.